Willkommen zum Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
Hey Sophie, guten Morgen.
Hallo Christoph, guten Morgen.
Sophie, es gibt sie, diese politischen Überzeugungen, die man so oft hört, dass man sie irgendwann für allgemeingültige Wahrheiten hält. Fast so wie Glaubenssätze, würde man in der Psychologie sagen. Kennst du das?
Ja, total. Das sind dann so Sätze wie, der Markt regelt gar nichts, mehr Umverteilung schafft mehr Gerechtigkeit oder Deutschland muss einfach nur mehr Willkommenskultur zeigen. Vieles davon klingt ja eigentlich erstmal richtig oder zumindest sympathisch, oder?
Aber was passiert eigentlich, wenn man genauer hinschaut, wenn man sich fragt, stimmen diese Sätze eigentlich? Stimmen die Fakten dahinter oder ist das eher eine Art Mythos, ein Wunschbild mehr als eine Analyse?
Genau, und vor allem, was passiert, wenn man diese Fragen laut stellt? Dann steht man nämlich ziemlich schnell in ziemlich starkem Gegenwind. Wer an solchen Überzeugungen rüttelt, der rührt oft an einer Identität und an dem Selbstverständnis eines politischen Lagers. Aber unser heutiger Gast hat trotzdem genau das gemacht. Er hat sich 12 dieser weit verbreiteten linken Glaubenssätze vorgenommen und sie auf den Prüfstand gestellt. Nicht mit dem Ziel zu provozieren, sondern um Debatte zu ermöglichen.
Denn klar ist, nicht jeder dieser Sätze ist automatisch falsch, aber eben auch nicht automatisch richtig und wahr. Und wenn politische Ideen zu Dogmen werden, zu Glaubenssätzen, zu verhärteten Überzeugungen, die sich eigentlich durch Fakten gar nicht mehr erschüttern lassen, dann verlieren wir die Fähigkeit zur Selbstkritik und vor allen Dingen zur intelligenten, vernünftigen Steuerung eines Gemeinwesens. Denn ein Gemeinwesen ist immer nur so gut wie die Entscheidung, die es fällt, und die wiederum hängen von der Qualität der Daten- und Faktenlage beziehungsweise von der Wahrnehmung dieser Faktenlage ab.
Und deshalb freuen wir uns sehr auf dieses Gespräch über politische Gewissheiten, über Irrtümer und über die Frage, wie viel Widerspruch eine Demokratie eigentlich aushalten muss. Starten wir in die Folge, oder Christoph?
Genau, starten wir in die Folge.
Der Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Gast heute ist
Nikolaus Blome.
Nikolaus Blome zählt zu den bekanntesten politischen Kommentatoren Deutschlands. Als ehemaliger stellvertretender Chefredakteur und Politikchef der Bild-Zeitung sowie Mitglied der Spiegel-Chefredaktion kennt er die deutsche Medienlandschaft wie kaum ein zweiter. Seit August 2020 leitet er das Politikressort bei RTL und NTV. Jetzt im Januar erschien sein aktuelles Buch Falsche Wahrheiten – 12 linke Glaubenssätze, die unser Land in die Irre führen. In diesem Buch setzt er sich kritisch und pointiert mit zentralen politischen Überzeugungen der Linken auseinander. Ein Thema, über das wir unbedingt mit ihm ins Gespräch kommen wollten. Du, Christoph, hast das Interview mit ihm geführt. Hören wir mal rein.
Nikolaus Blome, herzlich willkommen und danke fürs Mitmachen.
Hallo.
Du hast ein beachtenswertes und viel beachtetes Buch geschrieben, Titel Falsche Wahrheiten, 12 linke Glaubenssätze, die unser Land in die Irre führen. Einige dieser Glaubenssätze lauten zum Beispiel, Zitat, Deutschland ist ein Einwanderungsland, nur Zuwanderung kann eine Wirtschaft retten. Oder eine zweite These, das Asylrecht schützt die Schwachen. Dritte These, Rentner sind arm. Vierte These, Frauen werden viel schlechter bezahlt als Männer. Fünfte These vielleicht noch, die meisten Arbeitslosen können nicht arbeiten. Was hat dich dazu bewegt, dieses Buch zu schreiben?
Naja, das sammelt man so, glaube ich, im Laufe der Jahre als Journalist auf. Und zu einem Wahlkampf, und kurz vor dem Wahlkampf ist das dann ja auch erschienen, das Buch, kulminiert das ja alles noch einmal, nämlich ja in der Frage, was sind eigentlich die Rahmen, was ist das Fundament, auf dem wir Politik machen, auf dem wir Wahlkämpfe haben, ja auch, letztlich auch politische Entscheidungen treffen. Und stimmt das noch? Stimmt dieses Fundament eigentlich mit der Realität übereinander oder stimmen diese Sätze, und du hast jetzt ein paar davon zitiert, haben die eigentlich jemals gestimmt? Stimmen die noch? Und die Antwort lautet nein, meistens, die stimmen eben nicht mehr oder haben vielleicht auch noch nie gestimmt, zumindest nicht in ihrer alles erschlagenden Pauschalität. Und manchmal sind sie einfach grob falsch und halten einer ganz banalen Faktenprüfung nicht mehr stand. Und wenn dem so ist, und das versucht das Buch zu argumentieren, dann geht notwendigerweise alle Politik, die darauf fußt, in die falsche Richtung, kostet Milliarden, schafft Frust, setzt die falschen Anreize. Und am Ende des Tages haben wir unter anderem 20% AfD.
Nehmen wir als Beispiel mal den Glaubenssatz, die Rentner in diesem Lande sind arm. Das bleibt ja nicht einfach nur dem persönlichen Eindruck und der anekdotischen Evidenzführung überlassen, sondern da gibt es alle 4 Jahre tatsächlich einen offiziellen Bericht der Bundesrepublik oder vielmehr der Bundesregierung. Den gab es auch im vergangenen Jahr, aber mit dem ist etwas ganz Besonderes passiert. Was ist passiert?
Ja, also die Debatte rund um Renten und Rentnerarmut führen wir ja ganz überwiegend auf Basis der Zahlen der gesetzlichen Rente und was sie zahlt, was sie im Durchschnitt zahlt, was sie wem im Durchschnitt zahlt, welchen Gruppen zahlt und. Das ist aber maximal die Hälfte der Wahrheit nur und damit ist es eine Unwahrheit und wenn man will, eine Lüge oder eine falsche Wahrheit. Denn natürlich haben mehr als 60% aller Rentner in Deutschland auch noch andere Einkünfte. Und diese anderen Einkünfte plus die gesetzliche Rente, die jeder bekommt, der gesetzlich rentenversichert ist, die betrachtet dieser einmal in 4 Jahren erscheinende Bericht. Der ist sehr aufwendig zu machen, ist ein großes Werk, viele Zahlen. Und der kam in diesem Fall zum Schluss, den Rentnern geht es überwiegend eigentlich ziemlich bis sehr gut, weil sie eben vielfach mehrheitlich noch andere Einkünfte haben als nur ihre Rente. Und das zu betrachten, ist dann ja das wirkliche, echte Lagebild. Also, die Bundesregierung muss diesen Bericht beschließen im Kabinett. Das hat sie auch getan. Als B-Punkt hat sie so ohne Diskussion durchgewischt. Und dann hat der Bundesarbeitsminister, in dessen Obhut das entstanden ist, es nicht einmal für nötig befunden, auch eine Pressemitteilung herauszugeben zu diesem Bericht. Der Minister Hubertus Heil, den ich irgendwie schätze, der auch für jeden umgefallenen Spaten normalerweise, wenn es ihm gut tut, eine Pressemitteilung macht, hat zu diesem Erfolgsbericht, und nichts anderes ist es ja, den Rentnern geht es viel besser, als wir denken und viel besser, als die nackten Zahlen der gesetzlichen Rentenversicherung allein suggerieren, zu diesem Erfolg hat er gar nichts gesagt. Warum? Weil die SPD alle Rentner sind arm und wir müssen was für die Rentner tun, Wahlkampf führen wollte und es ja auch getan hat. Die Quittung haben sie allerdings auch bekommen.
Woher kommt denn dann der Eindruck, den man oft im Straßenbild tatsächlich gewinnt, dass es alte Leute sind, die Pfandflaschen sammeln und dann beim Supermarkt abgeben? Der Effekt ist ja nicht von der Hand zu weisen. Du sagst aber in deinem Buch, das ist nur ein kleiner Bruchteil der Rentner, der überwiegenden Mehrheit, der geht's vergleichsweise gut.
Ja, das ist auch Teil, wenn man so will, einer, wie ich finde, verschobenen Debatte. Also wir können alle das Wort Rentner nicht hören, ohne genau dieses Bild, was du beschreibst, im Kopf zu haben, das man tatsächlich ja auch sehen kann. Man kann das Wort Rentner nicht hören oder den Begriff Armut immer gleich mitzudenken. Und es gibt Rentnerarmut, ganz klarer Fall, und da gibt es überhaupt keine Diskussion. Woran misst man das? Vielleicht am besten daran, wie viel Prozent der Rentner, wie viel Rentner müssen zum Amt, um so eine Art Grundsicherung, so eine Art Bürgergeld für Rentner zu bekommen, weil es mit ihrer Rente allein und ihren sonstigen Einkünften, wenn sie haben, einfach nicht reicht zum Leben. Das gibt es. Das sind seit Jahren um die 3% aller gesetzlich Rentenversicherten. Man kann sagen, das ist wenig. Man kann sagen, das ist viel. Das ist zu viel in so einem Land. Aber es ist immer dieselbe Zahl. Also es wächst auch nicht. Also von grassierender Altersarmut kann nicht die Rede sein, wenn das der Maßstab ist. Und das, finde ich, sollte der Maßstab sein. Aber wenn immer wie du oder ich in einer Diskussion anfangen zu sagen, Moment, den Rentnern geht es eigentlich überwiegend ganz gut und mindestens geht es dem größeren Teil der Rentner, der großen Mehrheit der Rentner recht, recht gut, dann kommt sofort, aber gestern habe ich einen gesehen, der musste Flaschen sammeln, weil er so arm war. Das stimmt ja auch, aber das sagt ja nichts über die anderen 21 Millionen Rentner, die wir ja haben. Und darum geht es mir. Es fehlt mir die Differenzierung. Ich wäre dafür, Rentnern, die gar nichts haben und zum Amt müssen, noch viel mehr Geld zu geben, wenn sie lange gearbeitet haben, aber aufzuhören, mit der Gießkanne Rentenpolitik zu machen. Weil wir in der Annahme leben, und so kommt die Gießkanne ja zustande, alle Rentner sind arm, alle sind bedürftig, also müssen sie alle kriegen. Das ist Quatsch. Das hält einer Überprüfung einfach nicht stand. Ein Rentner-Ehepaar, letzte Zahl, ein durchschnittliches Rentner-Ehepaar hat laut diesem Alterssicherungsbericht, von dem wir sprachen, 3.800 Euro Haushaltsnettoeinkommen im Schnitt in Deutschland.
Das ist beachtlich. Glaubenssätze zeichnen sich eben dadurch aus, dass sie auf Glauben verlassen und nicht auf Wissen. Wieso halten sich solche Glaubenssätze politisch über so lange Zeit?
Ich glaube, weil wir uns an sie gewöhnt haben, weil sie uns in Fleisch und Blut übergegangen sind. weil es großen politischen Einsatz und hohe politische Kosten mit sich bringt, wenn man dagegen antreten will. Also wer jetzt sich im Wahlkampf hingestellt hätte, seitens der FDP oder seitens vor allem der CDU, CSU und gesagt hätte, lass uns nochmal nachdenken, ob es wirklich sinnvoll ist, noch einmal mit Milliardenaufwand alle Rentnergruppen um 20 Euro besser zu stellen, der hat halt dann auch einen starken, großen Teil der öffentlichen Meinung plötzlich gegen sich, weil halt in dem Framing, alle Rentner sind arm, kann man nicht argumentieren, ja, aber lass uns nochmal unterscheiden. Und ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit den Medien zu tun, wobei mir Medienschelte prinzipiell nicht gut gefällt, weil es sich das oftmals zu einfach macht. Aber wir haben uns mit diesen Sätzen weitgehend abgefunden und daraus einen Sperrverhau errichtet oder errichten lassen, indem wir diskutieren und kluge oder nicht so kluge Entscheidungen fällen, ohne darüber nochmal sehr grundsätzlich nachzudenken, ob das Setting eigentlich das Richtige ist, noch ist.
Beim Bürgergeld läuft es ja auch nicht viel anders. Du hast in deiner Spiegelkolumne, die auch regelmäßig erscheint, in der jüngsten Ausgabe auch über das Bürgergeld geschrieben, berufst dich dort auf eine Studie der Bertelsmann Stiftung, die aufbereitet hat, wer das Bürgergeld eigentlich wirklich braucht und welche Anreize das Bürgergeld setzt, beziehungsweise Fehlanreize es setzt. Wie ist dieses, viele sagen, Monstrum Bürgergeld politisch entstanden und wie muss man es in Wahrheit sehen?
Ich glaube, das Bürgergeld ist einerseits entstanden, dass die SPD als Partei niemals ihren Frieden gemacht hat mit ihrem größten objektiven Erfolg namens Hartz IV. 2,5 Millionen Arbeitslose hat das im Gefolge der Entscheidungen von 2003 und 2004 in Arbeit gebracht, aber natürlich auch Arbeitslose unter einen ganz neuen Druck damals gesetzt. Damit ist die SPD, wenn man so will, parteipsychologisch nie klargekommen und hat sukzessive das wieder abgewickelt. Und der Schlussstein ist das Bürgergeld, das ja letztlich dazu geführt hat, dass die Arbeitsämter nicht mehr schauen, oh, ein Arbeitsloser, wo können wir den möglichst schnell unterbringen? Notfalls auch eine halbe Etage tiefer, als seine ursprüngliche Qualifikation das hergeben könnte. Sondern sie schauen zuerst, können wir dich weiterbilden? Und was können wir sonst machen? Und dann wird vielleicht vermittelt. Weshalb die Vermittlungstätigkeit der Arbeitsämter weitgehend zum Erliegen gekommen ist, unter dem Bürgergeldregime. Das heißt, wir haben Hunderttausende offene Stellen, vielleicht weit über eine Million insgesamt sogar, und darunter Hunderttausende auch für ungelernte Arbeiter. Aber wir besetzen diese Stellen eben nicht aus dem nunmehr 3 Millionen Köpfe großen Heer der deutschen Arbeitslosen in Deutschland, sondern zum Teil, und das hat der Arbeitsminister auch zu verantworten, im vergangenen Jahr haben wir 40.000 Menschen ungelernt Arbeitskräfte vom Westbalkan geholt, um in der Gastronomie zu arbeiten. Und jetzt musst du mir mal erklären oder irgendjemand, warum die nicht aus den Deutschen, aus den Arbeitslosen in Deutschland rekrutiert werden konnten. Antwort: Das wollten die Arbeitsämter nicht. Das halten sie für prekäre, unwürdige Arbeit.
Mit anderen Worten, es werden Arbeitslose bewusst nicht dort hinein vermittelt, weil es als prekäre, unwürdige Arbeit gilt. Jetzt ist die SPD ja aufgrund ihrer Geschichte älteste Partei Deutschlands eine Arbeiterpartei gewesen. Streng genommen ist sie immer eine, hat sich selber zumindest in den vergangenen Jahrzehnten als eine Facharbeiterpartei gesehen. Kann es sein, dass die SPD nicht öffentlich aussprechend, bekennend, aber doch in seinem Inneren, in ihrer inneren Seele mit sich schleppt, eine Art Verachtung für den Nicht-Facharbeiter, für den ungelernten Arbeiter, dass man das eigentlich gar nicht möchte, das eigentlich gar nicht so als richtige Arbeit anerkennt, weil es eben kein Industriefacharbeiter ist?
Also ich glaube, ja. Ich würde es vielleicht nicht ganz so scharf formulieren. Es ist eine gewisse Verachtung für einfache Arbeit schwingt mit und steckt dahinter, das glaube ich auch. Die leitet sich aber aus etwas ab, was ja eigentlich was Gutes ist, aber eben, wie soll man sagen, so missionarisch geworden ist, dass es nach hinten losgeht, wie so vieles, was missionarisch betrieben wird. Nämlich der Satz, aus deinem Leben hast du was gemacht, wenn du aufgestiegen bist, wenn du in deine Bildung etwas investiert hast. Also wenn du Aufstieg hinbekommen hast, dann hast du ein geglücktes Leben hinbekommen. Das heißt, jeder, der arbeitslos wird, muss in dieser Aufstiegslogik weitergebildet werden, um dann eine Etage höher wieder in den Markt zurück einzusteigen. Quer einzusteigen zu dem, was er gemacht hat, gerade noch okay, einen Schritt mal zurückzugehen für eine gewisse Zeit in der Qualifikation, auf gar keinen Fall. Das war aber der Kern von Hartz IV. Und darum hat Hartz IV auch so gut funktioniert, weil es dann einen gewissen Druck auf Arbeitslose, auf schnelle Vermittlung gesetzt hat. Also die Idee, es gibt bestimmte Branchen, in denen arbeitet man eigentlich nicht, wenn man ein Facharbeiter aufstiegsorientiert sein will und nur Aufstieg, wie soll man sagen, macht aus einem Leben ein geglücktes Leben. Das führt dazu, dass die SPD sich von Millionen Leuten abgewendet hat, gedanklich, und die haben sich am Ende, nämlich die einfachen Arbeiter, die von ihrer Hände Arbeit leben, in einem Lager, in der Gastronomie, wo auch immer, die haben sich eben auch von der SPD jetzt abgewandt und wählen AfD, in Teilen wählen sie CDU, und dann Platz 3 kommt dann irgendwann die ehemalige Arbeiterpartei SPD. Also man hat sich um mindestens die Hälfte der eigenen Klientel beraubt, weil man das, was die tun, nur noch unter prekär, da musst du raus und aufsteigen gesehen hat und entsprechend auch die Gesetze gemacht hat, siehe das Bürgergeld.
Mhm. Interessant, ich hatte kürzlich, auch das ist wieder anekdotische Beweisführung, ich will das gar nicht überstrapazieren, aber trotzdem vielleicht ganz interessant, ich habe getroffen einen Inhaber eines Malergeschäfts, spezialisiert auf die Sanierung von Villen aus dem 19. Jahrhundert, tolles Unternehmen in Potsdam ansässig und ebenfalls dort ansässig ein Parkettlegemeister, beide hatten vor 10 Jahren ungefähr 25 Leute, heute haben beide nur noch 4 Leute, übrigens mit dem Effekt, dass der Chef nicht mehr zu Hause sitzt und koordiniert und neue Kunden gewinnt, sondern mit auf die Baustelle muss. Ich habe beide gefragt, wo sind die Leute hin? Und die Hauptverlustadresse für beide ist tatsächlich Amazon. Die haben sich aus dem Parkett bearbeiten und tolle alte Parkette aus dem 19. Jahrhundert aufbereiten, wunderbare Villen restaurieren, wunderbare Schlösser restaurieren, verabschiedet und packen jetzt Pakete bei Amazon. Und zwar absolut freiwillig, obwohl sie Karriereperspektiven hätten auf dem klassischen Weg vom Gesellen hin zum Meister. Warum haben die das gemacht? Geregelte Löhne, weniger körperlich anstrengende Arbeit, wenig Verantwortungsgefühl und auch noch relativ gute Bezahlung. Das würde ja dem Gedanken nochmal von anderer Seite unterstützen, den du gerade geschildert hast, dass es nicht nur Leute sind, die aus Not in solche Aufgaben hineinkommen, sondern teilweise auch wirklich freiwillig.
Ich glaube, das sollte man, wie soll man sagen, der freien Wahl der Leute überlassen, ob sie eine Arbeit bei Amazon oder in irgendeinem anderen Lager für besser für sie geeignet, mindestens zeitweilig halten, als Parkettlegemeister zu werden, was sicherlich ein anstrengender Weg ist. Aber immerhin, das ist ja eine freie Entscheidung. Was ich persönlich nicht akzeptiere, was ich für eine falsche Wahrheit halte im Sinne dieses Buches und mich in unserem Podcast da auch immer mit Jakob Augstein streite, ist der Ansatz, Arbeitslose können eigentlich nicht arbeiten, solange sie nicht weitergebildet sind. Das heißt, Amazon aus dieser Sicht ist für das Arbeitsamt kein guter Posten, weil es wird dann mit Worten wie prekär, das ist ja nur kurzfristig, dann sehen wir den bald wieder, den Arbeitslosen, wenn er da ein bisschen gearbeitet hat. Das sind unsichere Jobs, das ist Mindestlohn. Schlecht gemacht, um zu erklären, weshalb man nicht so gerne als Arbeitsamt in diese Posten hin vermittelt. Der nächste Schritt, den haben wir ja auch schon längst erreicht. Ich weiß gar nicht, ob Amazon seine Freiangestellten überhaupt noch dem Arbeitsamt meldet. Denn der Witz ist ja, wir haben ungefähr 600.000, 700.000 freie Stellen offiziell gemeldet und alle, auch die Arbeitsämter selber, auch die Bundesagentur für Arbeit selber, geht davon aus, dass es mindestens doppelt so viele offene Stellen sind. Also irgendetwas in diesem System funktioniert nicht.
Warum sollte Amazon nicht melden? Warum melden die nicht?
Ich glaube, weil sie wahrscheinlich das Gefühl haben, ich weiß es nicht, wie es bei Amazon ist, aber man hört ja von vielen anderen Branchen oder großen Unternehmen, wir melden unsere Stellen eigentlich nicht mehr, weil wir bekommen sowieso nie geeignetes Personal vermittelt. Ich meine, es gibt eine Statistik, die stammt von der Bundesagentur selber, ist auch in diesem Buch drin, wonach von 100 arbeitslosen Beziehern von Bürgergeld, also Menschen, die schon etwas länger arbeitslos sind, von 100, die es zurück in den Markt schaffen, in eine reguläre Tätigkeit mit regulärer Bezahlung, haben das 6 dank der Vermittlungsarbeit der Bundesagentur geschafft. 6 von 100. Das ist der Vermittlungserfolg, die Vermittlungsquote, so nennt sich das, der Bundesagentur für Arbeit. Bei 113.000 Beschäftigten in dieser Behörde. Da läuft was schief. Und ich glaube, es ist das Mindset. Es ist im Sinne dieses Buches der Rahmen, in dem man denkt, gesetzt durch ein Gesetz wie das Bürgergeld, der dazu führt, dass wir die falsche Politik mit den Arbeitslosen machen. Ich persönlich glaube, es schadet den Arbeitslosen auch. Mindestens schadet es mal den öffentlichen Kassen und der Wirtschaft. Denn was immer man von Robert Habeck gedacht haben mag oder denken mag, mit einem hatte er recht. Eins der wichtigsten Wachstumshemmnisse in Deutschland ist der Mangel an Arbeitskräften. Und zwar nicht nur an Fachkräften, sondern eben auch an ungelernten Kräften.
Ja, das ist nachvollziehbar. Wie kommt man jetzt aus dieser Malaise wieder heraus? Was wäre der politisch richtige Weg?
Also, man kann ja schon vielfach lesen, wie Mist diese Koalition wird und wie unambitioniert das da alles vorangeht. Da halte ich mich persönlich im Moment noch sehr zurück, weil ich erst mal sehen will, was wirklich rauskommt. An einer Stelle allerdings muss man sagen, da ist die SPD, soweit man das sehen kann, der CDU-CSU wirklich ein ganzes Stück entgegengekommen. Und das ist das Bürgergeld. Das ausweislich zumindest dieser Zwischenetappenpapiere, wo jetzt schon Einigkeit zwischen CDU, CSU und SPD herrscht, das massiv zu verändern, in Wahrheit ist zurückzudrehen auf Hartz IV und dann auch noch ein bisschen schärfer als Hartz IV. Also wenn das so kommt, wie es da geeint, als einiger, als Punkt, auf den man sich geeinigt hat, schon in den Papieren steht, dann muss man sagen, da hat mindestens mal die SPD den Knall gehört.
Du sagtest vorhin auch schon, die SPD ist an der Wahlurne abgestraft worden. Eigentlich ja ein politisches Paradoxon, dass diejenigen, die die meisten Wohltaten ausreichen, diejenigen sind, die den größten Schaden davontragen. Es hört aber dann auf, ein Paradoxon zu sein, wenn es einfach so ist, dass diejenigen, die die Zeche bezahlen müssen, sprich die, die Kassen einbezahlen, sich ungerecht behandelt fühlen, weil andere quasi nicht arbeiten, aber trotzdem Zuwendungen bekommen, dass die die politische Mehrheit haben und sich dafür rächen an der Wahlurne, dass ein solches ja, bedingungsloses Grundeinkommen in anderer Form ausgereicht wird. Ist das so? Hat die Menge der Arbeitenden sozusagen die Nase voll gegenüber denjenigen, die vielleicht nicht so hart arbeiten wollen?
Also ausweichlich vieler Umfragen ist das so. Es gibt offenkundig gerade in der sogenannten unteren Mitte ein großes Ungerechtigkeitsgefühl, wenn dort das eigene Leben mit Arbeit verglichen wird mit Leben zu Bürgergeldbedingungen ohne Arbeit. Ich glaube, da steckt manchmal auch Neid dahinter, aber sei es mal drum, das System kann nicht mehr erklären, dass es gerecht funktioniert, zumindest aus Sicht derer, die es von kleineren Gehältern mit Abgaben und Steuern finanzieren. Und ja, das ist überraschend, also könnte man zynisch sagen, die Zahl der Einzahler ist immer noch höher als die Zahl derer, die entnehmen, also die bekommen, zum guten Teil ja auch aus guten Gründen. Und trotzdem scheint genau das der SPD auf die Füße gefallen zu sein, dass sie sich sehr viel mehr Gedanken gemacht hat über das Los derer, die hilfsbedürftig sind oder hilfsbedürftig auch nur erscheinen, im Vergleich zu der Menge an Gedanken, die man sich gemacht hat über die ursprüngliche Kernklientel der SPD, das Ganze mit ihren kleinen bis mittelgroßen Gehältern zu finanzieren hat. Also da, glaube ich, hat es eine Sozialstaatsquittung, Frustquittung gegeben. Die falsche Wahrheit, die die SPD in diese Richtung getrieben hat, war halt der Satz, den, glaube ich, unter anderem die DGB-Chefin gerne sagt, Frau Fahimi: Wer sich an den deutschen Sozialstaat vergreift, gefällt die Demokratie. Als sei der Sozialstaat, so wie wir ihn jetzt haben, sakrosankt. Weil tatsächlich stimmt, sozialer Zusammenhalt ist in Deutschland sehr, sehr wichtig und dafür braucht es einen Sozialstaat, aber die Frage ist es, ob es wirklich diesen Sozialstaat braucht. Ob er genau so sein sollte, wie er ist, oder ob man ihn nicht, wenn man ihn von ganz neu bauen könnte, man ihn komplett anders bauen würde. Und diesen Fragen weicht die SPD auf und verschanzt sich, und in Teilen auch andere Parteien, verschanzen sich hinter dem Satz, an diesen Sozialstaat dürfen wir nicht gehen, sonst wird die AfD noch stärker. Das Gegenteil ist der Fall.
Hilf uns bitte nochmal, das Verfassungsgerichtsurteil zu verstehen oder die Rechtsprechung des Verfassungsgerichts, weil es ja mehrere Urteile sind, die hinter all dem stehen. Es gibt ja zum Beispiel im Unterhaltsrecht, Unterhalt gegenüber Kindern, ehemaligen Ehepartnern und so weiter, die Regel, wer sich selbst verschuldet arbeitslos macht, muss trotzdem weiter bezahlen. Also klassischer Fall, Vater ist unwillig, Unterhalt zu bezahlen, wird gerichtlich angehalten, es doch zu tun, kündigt seinen Job, arbeitet schwarz weiter und sagt, ich habe keinen Job mehr und deswegen bezahle ich den Unterhalt nicht mehr. Bei dem wird ein fiktives Einkommen angesetzt, wird einfach gesagt, wir nehmen mal davon aus, dass du so viel Geld verdienen könntest, wie du bisher verdient hast, und auf Basis dessen bezahlst du sozusagen weiter. Das bedeutet, die Selbstverschuldung von Arbeitslosigkeit entbindet einen nicht der Unterhaltsverpflichtung. Im Arbeitslosenrecht, Bürgergeld, scheint das Prinzip genau umgekehrt zu sein. auch wenn du dich dafür entscheidest, nicht arbeiten zu wollen, beziehst du Leistungen, hergeleitet aus dem Verfassungsrechtsprechung aus der Würde des Menschen. Nicht aus dem Sozialstaatsprinzip, sondern aus der Würde des Menschen. Jetzt hat sich aber in der Rechtsprechung etwas geändert, dass zumindest diese Änderung, wie du sie jetzt gerade beschrieben hast, im neuen Koalitionsvertrag möglich zu sein scheinen. Was hat sich in der Verfassungsgerichtsprechung
gewandelt?
Ich weiß
gar nicht, ob sich das gewandelt hat oder ob es nicht immer schon seit 2019, und das ist dieses Urteil mit den maximalen Kürzungsmöglichkeiten bei Fehlverhalten, ob das da nicht immer schon die ganze Zeit drin stand. Das wollte halt noch keiner zur Kenntnis nehmen, außer solchen Parteien wie der FDP, die jetzt aus dem Bundestag geflogen sind. Denn die haben immer schon darauf hingewiesen, dass auch in diesem Urteil steht, es kann auf null gekürzt werden. Wobei das Wort kürzen dann schon beinahe falsch ist, weil es eben keine Strafe ist, sondern es ist einfach nur die Feststellung einer bestimmten Tatsache. Und die lautet, wer vollumfänglich arbeitsfähig ist, und das sind bei weitem nicht alle Bürgergeldbezieher, damit wir uns das klar machen. Denn es sind von 5,5 Millionen Menschen, die Bürgergeld beziehen, darunter auch Kinder, sind es ungefähr 1,7 bis 1,9 Millionen Menschen, die sind arbeitsfähig, also die können jederzeit antreten, weil sie keine Verpflichtungen haben, kleine Kinder zu erziehen zum Beispiel, weil sie keine chronischen Krankheiten haben, etc. Also 1,7 bis 1,9 Millionen Leute könnten arbeiten. Und wenn einer von denen eine zumutbare Arbeit ablehnt oder gar mehrfach ablehnt, dann, so sagt das Verfassungsgericht, kann man auch sagen, offenkundig brauchst du keinen Job. Weil du lässt ja permanent einen ab. Und wenn du permanent eine Arbeit, die dir zumutbar ist und das Gehalt daraus ablehnst, dann hast du offenkundig andere Quellen, dein Dasein zu fristen. Und okay, aber dann gibt's auch kein Bürgergeld. Weil das kann ja nicht die Alternative sein, zu sagen, ich nehme entweder Bürgergeld oder ich gehe arbeiten. Nein, man geht arbeiten oder nicht. Und nur wenn man nicht arbeiten gehen kann, sollte die Solidargemeinschaft da sein und einen auffangen. Aber nicht, wenn man nicht arbeiten will, obwohl man kann. Und das steht da wörtlich drin im Verfassungsgerichtsurteil. Ich glaube, darauf könnte es jetzt hinauslaufen.
Und das wurde jetzt 6 Jahre lang einfach nicht zur Kenntnis genommen.
Also sagen wir mal so, im Bürgergeld, wie es da stand, wurde das nicht zur Kenntnis genommen, beziehungsweise war ja der Fokus ein ganz anderer. Der Fokus war ja nicht Vermittlung und die Frage, wer entzieht sich womöglich einer Vermittlung in Arbeit, sondern der Fokus war Weiterbildung und wer entzieht sich einer Weiterbildung und dem wird eventuell ein bisschen was an seinem Lebensunterhalt gekürzt. Aber dann nur auf das Existenzminimum. Das andere ist eine andere Logik, aber geht offenkundig auch und soll jetzt versucht werden. Bin ich gespannt.
Ja, Stichwort Glaubenssätze. Viele Glaubenssätze halten sich, das hattest du gesagt, über viele Jahrzehnte. Zu den Glaubenssätzen gehört übrigens auch, wir sind ein reiches Land, was auch, das stimmt in der Form nicht mehr. Das Bruttosozialprodukt pro Kopf ist halb so hoch wie in den USA und in der Schweiz. Bei USA kann man sagen, es gibt eine mangelnde Verteilungsgerechtigkeit, aber in der Schweiz ist die Verteilungsgerechtigkeit ziemlich genauso hoch wie in Deutschland. Und trotzdem ist das Bruttosozialprodukt pro Kopf etwa doppelt so hoch wie in Deutschland, bloß dass es hier so gut wie niemand weiß oder nicht zur Kenntnis nimmt. Fundamentale Daten, eigentlich so wie Wetter, wie warm ist es draußen, dazu sollte eigentlich gehören, wie stehen wir im internationalen Vergleich bei der Wertschöpfung pro Kopf. Trotzdem, es wird nicht zur Kenntnis genommen, aber jeder sagt, ein reiches Land wie das unsere muss doch und dann kommt hinter den 3 Punkten immer die jeweilige Forderung. Warum ist das so schwer zu ändern? Was müsste man tun, um solche Sätze zu falsifizieren?
Ich glaube, da hilft nur Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Also wir können diesen Podcast jetzt noch 10-mal am besten aufführen oder du wiederholst ihn einfach 10-mal. Nein, ohne Witz. Angela Merkel sagte mal, Politik ist Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Sie als Wissenschaftlerin sei das anfangs überhaupt nicht gewöhnt gewesen und hätte das auch gar nicht begriffen, weil in der Wissenschaft und vielleicht auch im Journalismus, das heißt, das schreibst du einmal auf und dann haben es ja alle gelesen, dann, wenn du das wiederholst, das wirkt dann ja peinlich, als würde man bei sich selber abschreiben. Und möglicherweise hat die andere Seite, die das, wenn man so will, aus subjektiv nachvollziehbaren Gründen eben ganz anders sieht und ganz anders auch bestimmte Dinge nur wahrhaben will, es viel besser verstanden, das immer und immer wieder zu wiederholen. Also, kleines Beispiel nochmal von den Renten. Aller 4 Jahre taucht dieser Alterssicherungsbericht auf, der also ziemlich genau beschreibt, dass es den Rentnern deutlich besser geht, als die öffentliche Meinung das glauben mag. Das ist einmal alle 4 Jahre, wenn man Pech hat, wie beim letzten Mal, gibt es noch nicht mal eine Pressemitteilung. Auf der anderen Seite ist der Paritätische Wohlfahrtsverband, die Linkspartei, Sarah Wagenknecht, um nur 3 zu nennen von wahrscheinlich 30, die im Wochentakt quasi Meldungen produzieren und generieren, die unter bestimmten Rechenannahmen und Einschränkungen, Zuspitzungen versuchen darzustellen, wie fürchterlich groß und weit verbreitet die Altersarmut schon ist und was für lächerliche Renten ausgezahlt werden. Wie gesagt, ignorierend, was an weiteren Einkünften sonst noch so da ist und auch viele andere statistische, muss man ehrlich sagen, Tricks benutzend, um das alles möglichst niedrig erscheinen zu lassen. Und das kommt jede Woche. So. Genauso wie beim Klimaschutz. Da haben wir uns 2-3 Jahre lang immerfort erzählen lassen, Deutschland tut zu wenig und erreicht seine Ziele nicht, derweil Deutschland über alles betrachtet, unterm Strich der CO2-Bilanz, jedes Jahr von 22 bis 24 seine Klimaschutzziele erreicht hat. Und die zählen zu den engagiertesten, ambitioniertesten in der ganzen Welt.
Nun sind wir ja anders als in früheren Jahrzehnten auf uns alleine gestellt. Der amerikanische Freund errichtet Zollwände. Innerhalb Europas gibt es die Orbans dieser Welt, die den europäischen Wertekonsens nicht mittragen. Die preiswerte Energie ist weg. Das Automobil wird durch neue Formen der Mobilität disruptiert, die in China erfunden und produziert werden, nicht mehr so stark bei uns. Wir selber schaffen es nicht wirklich, die hier gemachten Erfindungen und Innovationen zu vermarkten und zu großen Unternehmen fortzuentwickeln. Also wir sind fundamental herausgefordert, nach meinem persönlichen Eindruck, stärker als jemals zuvor in der Nachkriegsgeschichte. Glaubst du, dass es so etwas wie einen heilsamen Schock geben kann, also nach Herzog gesprochen, ein Ruck, der durchs Land geht, weil uns jetzt doch die nackte Angst erfasst, uns der Druck dazu bringt, dass wir Glaubenssätze dann doch nochmal hinterfragen und einfach wieder anfangen zu arbeiten?
Ja, da bin ich Optimist genug. Ich glaube das ja. Das wird nicht mit einer einzelnen Rede gehen, wie das damals auch Roman Herzog erlebt hat oder erfahren hat, obwohl seine Rede wirklich brillant war, kann man heute noch beinahe jedes Wort unterschreiben. Aber wir erinnern uns noch einmal an Hartz IV. Da war Deutschland genauso wie heute zumindest gelabelt als der kranke Mann Europas, die rote Laterne, ganz hinten bei PISA. Und was nicht alles. 5 Millionen Arbeitslose damals, 5 Millionen. Und dann kam eben doch irgendwann die sozialdemokratische Regierung damals unter Gerhard Schröder mit den Grünen zusammen zu dem Schluss, also irgendwas müssen wir jetzt machen. Und wenn es uns nachher das Amt kostet, das wollen wir natürlich nicht, aber das muss man jetzt möglicherweise riskieren. Man muss sich auch mit dem eigenen Lager anlegen, um das zu tun. Aber das muss jetzt sein. Und irgendwann hat ja die große Mehrheit der Bevölkerung damit nicht nur ihren Frieden gemacht, sondern auch erkannt, dass das ungeheuer Früchte getragen hat. Also so ein Zusammenraufen, so ein Ruck halte ich immer für möglich in Deutschland. Kann sein, dass es in Deutschland größeren Druck braucht als in anderen Ländern. Also von außen wie von innen, es noch drastischer zugehen muss, bis das quasi hier jetzt der Ruck dann durchs Land geht. Und das mag damit zusammenhängen, dass man sich in diesem Set von Wahrheiten, falschen Wahrheiten durchaus eingerichtet hat. Vieles ja auch weiterhin funktioniert. Es ist ja nicht so, dass wir ein Entwicklungsland wären oder dass hier alles zusammenbricht und alle Menschen hungernd auf der Straße stehen. Aber ich bin nicht ganz sicher, ob wir den Punkt schon erreicht haben. Ich glaube, außenpolitisch ist er erreicht. In der Kombination, Putin führt nicht weit von hier Krieg, richtig Krieg. Und Donald Trump in den USA bricht mit seinen eigenen Verbündeten. Warum er das tut, muss er in seinem Irrsinn selber erklären, aber kann er wahrscheinlich nicht. Aber aus dieser Zange heraus, glaube ich, haben jetzt sehr viele Menschen in Deutschland erkannt, dass man in Europa, vielleicht sogar auch in Deutschland allein, viel mehr für die eigene Verteidigung wieder tun muss, die Bundeswehr wieder zurückführen muss auf Landesverteidigung. Innenpolitisch und wirtschaftspolitisch, glaube ich, ist der Druck noch nicht ganz groß genug. Leider. Was heißt, ich will keinen größeren Druck, ich will nicht mehr Arbeitslose haben, das ist nicht der Punkt. Ich will nicht, dass mehr Leute leiden, bevor dann endlich was passiert. Aber rein analytisch, wenn man so will, der Befund ist, ich glaube, an vielen Stellen wird sich jetzt ein bisschen was verändern. Ob das dann reicht, das wage ich zu bezweifeln. Und das bräuchte natürlich dringend Wachstum, auch für die Stimmung im Land.
Glaubenssätze sind ja oft nicht weit entfernt von Lebenslügen und Lebenslügen halten sich meistens ziemlich lange, nämlich meistens ziemlich genau eine Generation lang. Das ist nämlich die Lüge dieser Generation dann gewesen. Mir ist noch gut in Erinnerung, Angela Merkel, die mal bei einer Veranstaltung, ich glaube im Hintergrundgespräch war ich mit dabei, gesagt hat, es ist nicht so, dass in der DDR nicht gearbeitet worden wäre. Das stimmt nicht. Es wurde gearbeitet. Es ist bloß sehr viel Arbeiten, hat sie das Wort sozusagen bei seiner doppelten Bedeutung gefasst und den physikalischen Arbeitsbegriff aufgegriffen. Physikalisch ausgedrückt ist bei dieser Arbeit halt sehr viel Arbeit in Wärme aufgegangen. Also viel Friktion. Ja, physikalische Arbeit in physikalische Wärme verwandeln, das meint sie natürlich auch metaphorisch auf die menschliche Arbeit übertragen. Und das ist auch mein Eindruck der DDR immer gewesen. Die Leute sind ja morgens zur Arbeit gegangen, übrigens richtig früh. Und die sind auch vergleichsweise lang geblieben, aber das war unproduktiv, weil es konnte nicht gearbeitet werden, das Material war nicht da und es war völlig normal, dass manche sich dann um 12 verabschiedet haben, weil es in der HO plötzlich mal Orangen gab und dann war es ganz normal, dass man den Rest des Tages nicht da war. Also es wurde gearbeitet, aber eben nicht effizient gearbeitet. Viel Bewegung ist aufgegangen. Trotzdem, beim Untergang der DDR habe ich noch genau vor Augen, es gab eine, das waren am Ende die Frustrierten, es gab eine Generation derjenigen, die wirklich richtig dran geglaubt hatten. Die haben gesagt, wir brauchen keine Revolution, wir brauchen eine Evolution, wir brauchen Reform, wir können das irgendwie hinkriegen. Der real existierende Sozialismus, der ist nicht perfekt, aber man kann ihn besser machen. Und dann kam eine neue Generation, die gesagt hat, Lebenslüge, das geht nicht, wir brauchen ein komplett neues Betriebssystem. Die haben vielleicht nicht das wirklich bekommen, was sie wollten, was ihnen vorschwebte, aber es war ein neues Betriebssystem. Kann uns das auch blühen, dass unsere Generation einfach mit ihren Lebenslügen auf dem falschen Trichter war und dass es eben nicht evolutionär zu heilen ist?
Also im Sinne eines kompletten wirtschaftlichen Bankrotts, der ja in der DDR letztlich die treibende Kraft des Ganzen war, nicht weil Arbeitslosigkeit herrschte, aber weil ja erkennbar war, dass das Land in der Form nicht würde weitermachen können, beginnend beim autokratischen System, aber eben auch bei den Umweltschäden und so weiter. Also der wirtschaftliche und soziale und politische Bankrott dieses Systems, glaube ich, den werden wir in dieser Form in Deutschland, also in unserem Deutschland, auch nach unserer Generation nicht erleben. Was aber langsam aber sicher zu einer disruptiven Veränderung hintreibt, glaube ich, ist das, was mit den Renten geschieht. Oder andersrum besser gesagt, was zwischen der jüngeren und der älteren Generation geschieht. Also, wenn ich etwas überhaupt nicht verstehe, dann warum die jüngere Generation uns nicht die Hölle heiß macht für das, was wir ihnen zumindest bei der Rente aufbürden an Lasten. Warum es offenkundig unmöglich ist, generationell zu klären, wer trägt welche Lasten. Und wenn wir jetzt aus guten Gründen dann für sich genommen auch noch hingehen und sagen den jungen Leuten, und eine Wehrpflicht, die gibt es jetzt übrigens auch für euch wieder. Weil das muss jetzt sein. Oder eine Dienstpflicht dann für beide Geschlechter, ob nun Bundeswehr oder andere Tätigkeiten, Pflege und so weiter. Dann haben wir ihnen nicht nur die finanziellen, sondern auch noch die Lebenslasten auferlegt und dann gerät das System wirklich außer Kontrolle, glaube ich, beziehungsweise in eine Schieflage oder hinter einen Kipppunkt, wo es dann nur noch disruptiv weitergeht. Das ist jetzt keine große, da habe ich jetzt nicht Angst vor, weil ich glaube, dass man das vermeiden kann, aber das könnte tatsächlich in deinem Sinne bis zu einem Punkt gehen, wo man jetzt sagt, so jetzt hilft nur noch Sprengen.
Der Vorwurf, den man uns machen kann, ist ja der Vorwurf, dass wir bösgläubig waren. Wir sind bösgläubig gemacht worden, bevor Kurt Biedenkopf Ministerpräsident in Sachsen wurde, also kurz vor der Wende. Da hat er ja mal eine Weile lang tatsächlich für die Bertelsmann Stiftung gearbeitet und zu dem demografischen Problem gearbeitet und hat damals tatsächlich das genau rausgearbeitet, 40 Jahre ist es her, glaube ich, und hat vorhergesagt, was passieren würde, wenn wir nicht vom Umlageverfahren umsteigen auf das Kapitaldeckungsverfahren. 40 Jahre. Er ist im besten Falle verlacht worden, im schlimmsten Falle ist er einfach nicht ernst genommen worden, es ist in der Schublade gelandet, ist viel darüber geschrieben worden, ist nie was passiert. Das heißt, wir haben diesen Umstieg, der damals noch möglich gewesen wäre, den haben wir aktiv boykottiert,
ja,
ausgeschlagen.
Also vor 40 Jahren gab es auch einen Bevölkerungsforscher, Herwig Birk, der uns voraussagte, wie wenig Leute wir nur noch sein würden, weswegen übrigens auch das Rentensystem kollabieren würde. Und womit er nicht so gerechnet hat, war halt Migration und Zuwanderung, und zwar Zuwanderung eben natürlich auch in Arbeit und damit als Sozialleistungsfinanzierer beziehungsweise Rentenfinanzierer. Wenn man damals dessen Zahlen gelesen hat, dachte man wirklich, stimmt, also wenn es etwas gibt, was leicht zu prognostizieren ist, dann ja wohl Demografie. Und der hat sich einfach, und viele andere seiner Profession auch, in der Projektion der Bevölkerungsentwicklung Deutschlands einfach drastisch getäuscht. Weswegen das Rentensystem bei aller Liebe ja immer noch funktioniert. Also schon uns hat man mit 25, 30 gesagt, Mama Mia, zahlt bloß nicht in die gesetzliche Rentenversicherung ein, wenn ihr könnt, denn die kollabiert eh, bevor ihr 60 seid. Gut, nun sind wir alle 60, kollabiert ist es noch nicht.
Wegen ein Viertel des Bundeshaushaltes als Quersubvention der Rentenkasse. Die Fraktion, die für das System ist, sagt immer, das sind versicherungsfremde Leistungen. Die sind sozusagen nicht die Versichertenleistung. Die Versichertenleistung trägt sich aus sich selbst heraus. Ist das richtig?
Ob das ganz genau richtig ist, weiß ich nicht. Aber im Trend ist es richtig. Und das ist ja der Witz. Aus irgendeinem Grunde glaubte man, immer neue Renten, Sonderrenten, sag ich jetzt mal, erfinden zu müssen. Wahrscheinlich, noch einmal, jetzt kommen wir auf den Anfang des Gesprächs zurück, vor der Folie, alle Rentner sind arm und was immer man für die Rentner tut, ist gut, weil es trifft die Richtigen. In jedem Fall, ganz egal, ob ich mit der Gießkanne, dem Schrotgewehr oder mit sonst was zielungenauem komme. Dabei sind so Sachen entstanden wie die Rente mit 63. Also eine bestimmte Rente für Menschen, die lange gearbeitet haben, körperlich, die auch eher niedrigere Gehälter haben, also ihr Leben lang hatten und nun irgendwie mit 63 nicht mehr können und ohne Abschläge dann schon gehen sollen dürfen und ihre Rente eben ohne Abschläge voll bekommen, weil die Rente möglicherweise, zumindest die gesetzliche, allein nicht besonders hoch ist nach 45 Jahren dieser Arbeit. Turns out, diese Leute nehmen diese Rente nicht. Das weiß man jetzt seit ein paar Jahren, weil diese Rente mit 63 ja auch schon eine ganze Reihe von Jahren am Start ist. Und alle Experten, die sie damals erfunden haben, darunter die heutige Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, sagen, das hat nicht geklappt, tut uns leid. Es war eine gute Idee, aber es hat einfach nicht funktioniert. Es nehmen die Falschen. Es nehmen nicht Leute mit niedrigeren Gehältern, die körperlich nicht mehr können, sondern es nehmen Leute mit guten Gehältern, denen es gesundheitlich sehr gut geht. Die aber diesen Ausweg nehmen, mehrere hunderttausend pro Jahr, um früher ohne Abschläge in Rente zu kommen. Das darf man ihnen individuell nicht vorwerfen, aber das Gesetz funktioniert nicht. Jeder weiß es, jeder sagt es. Aber jetzt versuch mal, in einem Wahlkampf oder auch in einem Koalitionsvertrag zu sagen, wir möchten das gerne rückgängig machen. Wir stellen fest, wir hatten ein Ziel, wir haben es nicht erreicht, es kostet 5 Milliarden pro Jahr, die daneben gehen. Also stoppen wir das. Eigentlich eine ziemlich einfache Übung. Aber nicht in der deutschen Rentenpolitik, muss man sagen.
Letzte Frage, Nikolaus. Wird Friedrich Merz ein guter Kanzler?
Kann ich nur zurückgeben, was ist ein guter Kanzler? Einer, der uns durch diese Krise bringt, halbwegs, würde ich mal sagen, ja. Einer, der aufs Europäische achtet, weil ihm das wichtig ist und der auch quasi damit umgehen kann und will in seinem Mindset, dass Europa sehr, sehr wichtig ist. Da glaube ich bei Friedrich Merz auch, dass er da den richtigen Kompass hat und vielleicht mehr auf Europa setzt als Angela Merkel, zumindest so in verteidigungspolitischen Fragen mit Frankreich das getan hat. Und ansonsten wird er ein guter Kanzler sein oder eben nicht, wenn er im Kanzleramt ist, denn dann erst stellt man es wirklich fest. Und zweitens wird es darum gehen, Wachstum zu schaffen, die Stimmung im Land zu drehen und der AfD zumindest mal irgendwo ein Stoppschild zu setzen, damit sie nicht immer weiter wächst. Und das weiß ich einfach nicht, ob ihm das gelingen wird. Wenn es ihm gelingt, wird er ein guter Kanzler gewesen sein, ja.
Nikolaus Blome, ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein.
Danke, danke dir.
Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
Ich glaube, was wir wirklich mal wieder brauchen, ist Mut zur eigenen Meinung. Auch wenn sie mal gegen den Strom geht. Ich erlebe das wirklich super oft in Gesprächen oder auch in Interviews. Ja, da ist so eine gewisse Zurückhaltung, die wir überall spüren. Viele Menschen wollen bloß nichts Falsches sagen. Man merkt richtig, da ist so eine innere Bremse, auf der viele stehen. Aber mal ehrlich, hinterfragen heißt ja noch nicht gleich, dass man spalten will. Es heißt nur, Gedanken anstoßen zu wollen, Diskussionen ermöglichen zu wollen. Und politische Debatte, die braucht eben auch Reibung. Auch oder gerade innerhalb des demokratischen Spektrums. Und in dem Zusammenhang finde ich auch Selbstkritik einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Es bedeutet nämlich nicht, schwach zu sein, nur weil man selbstkritisch ist. Im Gegenteil, das ist eine echte Stärke. Denn wenn wir bereit sind, auch mal Zweifel zuzulassen, auch eben an uns selbst, dann entsteht da oft ein Raum, in dem echter Fortschritt möglich wird, weil man Dinge nochmal ganz anders hinterfragt und ja vielleicht auch über den eigenen Horizont hinausdenken kann. Und gerade heute, gerade jetzt in Zeiten voller Schlagworte und moralischer Eindeutigkeit, da tut es ganz gut, mal kurz innezuhalten, denke ich, und sich wieder Platz zu nehmen für Nuancen, für Zwischentöne und für das, was vielleicht auch mal unbequem ist. Denn Demokratie, die lebt ja nicht davon, dass wir immer einer Meinung sind, sondern davon, dass wir einander zuhören, dass wir uns reiben und uns auseinandersetzen mit der Meinung eines anderen. Auch oder gerade dann, wenn es vielleicht nicht unsere Meinung ist. Und dass wir dann trotzdem weitermachen.
Und ich nehme 3 Punkte mit. Erstens, und das sagt schon der Titel dieses interessanten Buches, es gibt Glaubenssätze in der Politik, die oft genug falsch sind und die in dem Mechanismus der Demokratie dafür sorgen, dass falsche Entscheidungen getroffen werden, faktenfern und oft über Jahrzehnte. Und wenn eine Politik über Jahrzehnte aufgrund falscher Glaubenssätze geführt wird, dann geht es in die falsche Richtung und das kann Milliardenschäden verursachen. Schäden in Geld, aber auch in Opportunitätskosten, denn mit jedem Euro, den man einmal ausgegeben hat, kann man etwas anderes nicht finanzieren. Also jeder Euro, der vielleicht zu viel in die Rente geht, so wie Nikolaus Blume das sagt, kann nicht in Technologie, Grundlagenforschung, Ausbildung, Renovierung der Schulen und so weiter investiert werden. Und zweiter Punkt, der mir aus diesem Gespräch in Erinnerung bleiben wird, ist die Beobachtung, dass es auch um die Frequenz von Aussagen geht. Also Sachen, die oft wiederholt werden, die bleiben länger in Erinnerung. Nikolaus Blume hatte diesen einen Satz von Angela Merkel angeführt, dass es einem ja fast als Wissenschaftlerin peinlich sein kann, Fakten, wenn man sie einmal geäußert hat, zu wiederholen. So geht es auch manchen Publizisten. Aber es gibt Gruppierungen in der Gesellschaft, die nicht müde werden, Glaubenssätze immer weiter zu wiederholen. Und wenn das Publikum auf der einen Seite eher zurückhaltend Fakten präsentiert bekommt und das auch nur einmal, auf der anderen Seite aber Glaubenssätze immer wieder aufs Neue zu hören bekommt, dann verfestigen sich diese Glaubenssätze manchmal. Ähnlich werden sie wiederholt und damit werden sie zum Teil der politischen Wahrheit und des Kanons des für wahr Gehaltenen. Und das ist eine ganz gefährliche Entwicklung. Was kann man daraus folgern? Dass es wichtig ist, Fakten auch richtig zu stellen. Und zwar nicht nur einmal, zweimal, dreimal, viermal, sondern so oft, bis man es selber nicht mehr hören kann. Daraus ergibt sich fast automatisch eine Einladung an all die Menschen, die im Besitz von Fakten sind und sich ehrlich und aufrichtig mit ihnen auseinanderzusetzen, dafür zu sorgen, dass diese Fakten in der gesellschaftlichen Diskussion Widerhall finden. In Reden, in Publikationen, in Leitartikeln, in Statements auf Bühnen, auf denen man eingeladen wird. Also, man darf die Kraft der Wiederholung nicht nur den Leuten überlassen, die falsche Glaubenssätze verbreiten, sondern man muss der Wahrheit mit der Machete sozusagen durch den Urwald der falschen Meinungen tatsächlich auch eine Gasse schlagen. Und der dritte Punkt, auch eine, wie ich finde, interessante Beobachtung von Nikolaus Blume. In Sachen Geopolitik und Rüstung, Verteidigung haben wir jetzt wirklich die Dosis an Schock bekommen in Deutschland und Europa, die wir brauchen, um Dinge grundlegend zu ändern. In der Wirtschaftspolitik aber noch nicht, in der Sozialpolitik auch noch nicht. Da ruckelt sich das Bild gerade noch zurecht. Die Not ist noch nicht groß genug. Und ob eine weitere Eskalation der Notlage dazu führen wird, dass politische Folgerungen daraus entstehen, das bleibt abzuwarten. Und ein allerletzter Punkt vielleicht noch, ob diese Regierung erfolgreich sein wird und sein kann, das wird sich erst zeigen, wenn der Koalitionsvertrag vorliegt, wenn die Ministerien besetzt sind, wenn tatsächlich die Bundesregierung ihre Arbeit aufgenommen hat. Noch gibt es keinen Grund für Pessimismus. Noch haben die Koalitionäre eine faire Chance verdient und man sollte den Stab, auch wenn das vielfach geschieht, in diesen Tagen nicht zu früh über ihn brechen.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge des High-Podcasts für diese Woche. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und wir hören uns wieder nächste Woche. Wann, Christoph?
Am Dienstag um 5.55 Uhr.
Am Dienstag um 5.55 Uhr. Bis dahin, danke fürs Zuhören. Tschüss.
Bis dahin, tschüss.
Das war der High-Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast@high.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.